Der RWE-Wahnsinn geht weiter. Auch am Sonntagabend hat Rot-Weiß Essen wieder gewonnen. 1:0 das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Ja, es war der 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen. Eine unheimliche Serie, die RWE auf Platz 11 katapultiert hat. Wir haben jetzt den Start einer englischen Woche. Darüber sprechen wir heute in unserem Talk von der Hafenstraße. Am Mittwoch geht's gegen Viktoria Köln weiter. Am Samstag gegen Dynamo Dresden. Zudem werden wir noch über die Vertragsverlängerungen sprechen, die es in dieser Woche gab. 3 wichtige Spieler haben ihre Arbeitspapiere verlängert. Darüber sprechen wir heute. Los geht's.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. So kann die Woche starten für alle Essener. Die Sonne scheint und Rot-Weiß Essen hat den nächsten Sieg in der dritten Liga eingefahren. Am Sonntagabend gab es einen 1:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim. Ja, die unheimliche RWE-Serie wird fortgeführt. Es war der 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen. Absoluter Wahnsinn. Darüber möchte ich natürlich heute sprechen mit meinen Kollegen an meiner Seite. Christian Wozniak, RWE-Reporter. Christian Hallo. Brausch vom Reviersport. Hallo. Mein Name ist Martin Herbens, heute in ungewohnter Rolle. Ich vertrete die Kollegin Kira Alex, die im wohlverdienten Urlaub ist. Ja, lass uns direkt mal starten. War einiges drin, Christian, in dem Spiel. 1-0, hitzige Atmosphäre. Wie hast du es erlebt?
Da war einiges drin, 1-0. Sieg, Sonntagabend, Hafenstraße bebt, der RWE ist wieder da nach dem Schlusspfiff. Ja, wie das zustande gekommen ist, hat am Ende keinen mehr interessiert. Rot-Weiß Essen zieht jetzt auch solche Spiele ins Ziel oder bringt sie ins Ziel, auch wenn die Leistung vielleicht nicht die allerbeste war. Aber wenn du in so einem Flow bist, auf so einer Erfolgswelle reitest, dann klappt einfach alles. Das hatte Uwe Koschinat nachher auch richtig zusammengefasst, hat sich ein bisschen kürzer gefasst auf der PK als sonst, hat gesagt, ja, gute Defensive, guter Torwart, das war die Basis für einen glücklichen Sieg. Wie gesagt, alle Essener waren froh, es interessiert nicht, wie der zustande gekommen ist. Auf der anderen Seite, Bernhard Trares war da nicht so zufrieden, er hat die PK eigentlich so gestartet, ob seine Mannschaft in Essen 3 Punkte geholt hätte, mit Lobeshymnen auf sein Team, überragende Leistung gegen ein super Team, tolle Mannschaftsleistung, ja, aber keine Punkte. Dafür konnte er sich auch nichts kaufen und er war ja auch sehr.
Und keine Gratulation. Also ich muss ja sagen, ich habe es ja auch miterlebt, schon auf dem Rasen, als er zunächst Lukas Brumme den Handschlag verweigert hat, dann ja sich noch ein kleines Wortgefecht mit anderen Essener Spielern geliefert hatte. Der Mannheimer Sportchef, das hast du ja auch mitbekommen, ist dann noch in den Katakomben etwas eskaliert. Ja, kann schon sagen, so ein bisschen zweifelhaftes Verhalten, so nach dem Abpfiff,
ja,
oder?
Man kann sicherlich viele Emotionen verstehen, vor allem wenn es da um die Existenzen geht, um Abstieg oder Klassenerhalt, aber trotzdem war es gefühlt einfach daneben, vor allem sachlich kann man da ja überhaupt nicht mehr mitgehen. Das war sicherlich keine schlechte Auswärtsleistung, aber 90 Minuten Essen dominiert, denke ich mal, völlig hanebüchen und an Hahn herbeigezogen, denn Essen hat in der ersten Halbzeit viele, viele Phasen, wo sie deutlich besser waren, wo sie bessere Chancen hatten. Mannheim hatte auch seine Szenen und daher wäre vielleicht am Ende ein Remis okay gewesen. Aber von 90 Minuten Dominanz zu sprechen in Essen, wo die Tore haben gefehlt, da fehlt mir jegliche Fantasie, wo er das Spiel gesehen haben will.
Die haben sich ja über den Schiedsrichter aufgeregt, vor allem Trares. Hat er denn einen Punkt? Ich glaube, er hat ja dieses Freistoßtor von Arslan, die Entstehung, angesprochen. Wie hast du es erlebt?
Genau, Martin. Kleinen Punkt hat er, das muss man zugeben. Auch wenn er sich eben nicht wie ein Sportler benommen hat, weil man muss dann einfach die Zähne zusammenbeißen und einem Ex-Spieler wie graulich die Hand geben und natürlich auf der PK erstmal sagen, Gratulation. Auf der anderen Seite war er einfach scheiße ehrlich, war so angekackt, dass er gesagt hat, ich gratuliere hier gar nicht. Aber auf deine Frage zurück, ja, es war ja kein Freistoß im Endeffekt. Aber Ahmed Aslan macht es schlau. Wir haben ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, Christian, dann klaue ich dir mal den Satz. wenn man Ahmed Aslan in der Mannschaft hat, ja, dann ist man einfach froh und alle Gegner hassen ihn eigentlich, weil er so dieses ja, im Grauzonenbereich alles herausgezogen,
was Schlawiner erlaubt.
Ja, wer hat es ja auch mal erlebt, ne, vor genau. 2 Jahren.
Genau, mit Dynamo Dresden. Aber nochmal ganz kurz, ich will die Mannheimer jetzt nicht schützen, hab nichts mit denen, aber trotzdem kann man so ein bisschen verstehen, wie Christian gesagt hat, Existenzkampf, Abstieg, die sind auf dem Abstiegsplatz und es gibt da so eine VAR-Tabelle, die wurden in dieser Saison schon das ein oder andere Mal benachteiligt, was Elfmeterpfiffe angeht, für oder gegen sie, die nicht gegeben wurden oder gegeben wurden, obwohl es kein Elfer war. Und da fehlen ein paar Punkte. Und in der Summe, wenn man das dann immer wieder irgendwo im Hinterkopf hat und dann sowas erlebt, wie diesen Aslan-Freistoß, der Traumfreistoß, der eben nach keinem Foulspiel zur Ausführung geführt hat, ja, dann rastet man aus irgendwo. Ich find's ja gut. es sind Emotionen und war jetzt auch nichts irgendwie unter der Gürtellinie, ob man jetzt einen Handschlag verweigert oder nicht, okay, aber da wurde ja jetzt niemand persönlich beleidigt.
Das sind ja diese zwei Sachen, dass zum einen, dass man diese Emotionen verstehen kann, aber dann diese hanebüchene Analyse zum Spiel, ja, die dann halt
ist ein bisschen schönreden.
Überhaupt nicht passt.
Ja. Kann den Essen ja egal sein, aber lass uns mal ein bisschen näher einsteigen ins Spiel.
Szene des Spiels.
Ich wollte mich schon immer mal drücken. Jetzt darf ich's. Christian, du mit deiner Szene.
Ja, normalerweise geht's immer früh im Spiel los. Diesmal war es die 93. Minute. Keiner hat gedacht, dass Mannheim noch zum Ausgleich kommt. Und dann gab's die Szene, wo Boyamba nach seiner Einwechslung ein bisschen über den Platz trabte, den Ball führte, zu Giasula passen wollte, das alles so ein bisschen halbschwanger gemacht hat.
Also der ist zur Eckfahne gelaufen. Das war
genau,
das
der ist also zurück Fehler, ne? Zum Mittelkreis gegangen, hat Giasula angespielt. Der konnte damit auch nichts anfangen. Und der Mannheimer hat tatsächlich blitzschnell die Situation verstanden, wollte den Konter einleiten. Und du kannst in der 93. ja sowieso nicht über einen Konter reden oder in einen Konter laufen. Und die Grätsche von Schulz hat RWE den Sieg gerettet. Weil wenn er den nicht gekriegt hätte, wäre der Mannheimer alleine auf dem Gold zugelaufen. In der Form, wie im Moment ist, kann man darüber reden oder spekulieren, ob Golz ihn hält. Aber es wäre eine Monsterchance für Mannheim gewesen, der 93., wo du nichts mehr anbrennen lassen darfst. Und die Szene, die dazu geführt hat, grotesk aus meiner Sicht und in die Schulz-Gerätsche genial. Denn so ein Moment, wo du das Gefühl hast, du bist, alles klappt. Du bist in einer Erfolgsserie, dein Selbstvertrauen wächst, vom Kopf her bist du voll da. Und dann so eine Szene, die alles kaputt machen kann im Moment, das wäre eine gefühlte Niederlage gewesen. Wer weiß, wie du dann die englische Woche weitermachst. Also da kann viel draus resultieren. Verstehe ich nicht, wie man vorher diesen Pass so spielen kann. Und da Hut ab vor Schulz, der da wirklich alles reingeworfen hat, um da den Sieg zu retten.
Ja, Schulz, einer der heimlichen Sieger dieses Spiels. Aber Christian, wir haben ja da auch drüber gesprochen. Und wir haben uns ja auch gewundert, zusammen auf der Tribüne, was war das denn für ein Auftritt von Boyamba?
Ja, Szene des Spiels. Ich knüpfe mir da Boyamba vor. Negativ in dem Fall, ohne dass wir uns abgesprochen haben mit Christian im Vorgespräch, kamen wir ja quasi auf dieselbe Szene, nur ich pick mir hier Boyamba heraus und nicht Schulz, den Retter, sondern Boyamba, den Verursacher. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wenn einer, der seit Wochen eigentlich keine Rolle spielt, hier das 5 Minuten Chance bekommt, reinkommt, ja, und da hat ja jegliche Einstellung gefehlt. Esprit, Leidenschaft, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, irgendwie hatte der keinen Bock. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt auf der Tribüne gesagt, ja, er freut sich jetzt, dass er jetzt einfach die Siegprämie mitnimmt, aber dafür hat er sehr wenig getan in den 5 Minuten bis gar nichts. Andersherum sieht man ja, wie so ein Misuta reinkommt. Der ist ja wie angezündet, der macht und tut und brennt und verrückt. Oder an Matti Wagner.
Hat auch eine Defensivaktion, genau, wo er geklärt hat,
aber
mit einer
Boyamba,
Grätsche,
ja,
Misuta, ne? Also
ja,
das war so das.
Aber Boyamba hätte ja beinahe wirklich einen Bärendienst seiner Mannschaft erwiesen. Also ich kann es nicht nachvollziehen und ich bin mir sicher, Uwe Koschinat hat das auch gesehen und kann mir nicht vorstellen, und dass Joseph Boyamba
so schnell nochmal eine Chance bekommt.
Weil jeder ist ja anders. Jeder Spieler ist anders, auch von seiner Körperhaltung. Aber das waren so 5 Minuten Christian Ziege Gedächtnishaltung in seiner Spielweise. Und da muss man anders sein mit der Kulisse im Hintergrund dann auch anders.
Lass uns doch über positive Szenen sprechen, da kommen wir nicht drum rum, das Tor zu analysieren, das Tor des Tages von Ahmed Arslan, der Matchwinner, einmal mehr, auch in Wiesbaden hat das Spiel entschieden, jetzt wieder. Christian, du hast ihn vor einigen Wochen scharf kritisiert, hast du deine Meinung inzwischen geändert über Arslan?
Ja, natürlich, dazu stehe ich auch. In Wiesbaden habe ich mich, das Spiel habe ich am TV verfolgt, habe mich auch angesprochen gefühlt nach der Geste. Aber
mit dem Finger
vielleicht, davon, ne? Vielleicht, wenn Amo ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist, vielleicht sagt er sogar ein kleines Dankeschön, vielleicht hat man ein bisschen gekitzelt. Nein, Spaß beiseite, aber er weiß ja auch, dass er bis zu einem gewissen Zeitpunkt eine durchwachsene Saison gespielt hat. Ja, und in den letzten Wochen ist er überragend und da revidiere ich auch meine Meinung. Habe ich null Schmerzen mit. Ich sage immer wieder, wiederhole ich gerne den Satz auch hier, Floskel, aber dieser Floskel gehört zum Fußballgeschäft. Das Geschäft ist eben ein Wochengeschäft. Da geht's von Woche zu Woche und ja, die letzten Wochen sind Ahmed Arslan-Wochen. Er ist, das war gestern ein Geniestreich, ein Freistoß, ja, kannst du auch in der Bundesliga nicht besser schießen, einfach top und dafür wurde er geholt. Ist jetzt mittlerweile bei 8 Toren.
Acht Toren
angelangt, ja, das ist eine tolle Bilanz, paar Assists dazu, da ist er zweistellig im Scorerbereich und das ist der Ahmed Arslan, der Rot-Weiß Essen hilft und dafür hat man auch tief in die Tasche gegriffen und sich ihn was kosten lassen und weiter so.
Klar. Was kosten lassen hat man sich auch Dominik Martinovic, Stürmer, über den wir hier schon kontrovers diskutiert haben. Gestern gab es auch nach seiner Auswechslung Applaus. Er ist umarmt worden von Uwe Koschinat, blieb aber wieder ohne das erhoffte Tor. Christian, wie hast du ihn gesehen oder wie siehst du ihn generell?
Ja, ich bin noch zwiegespalten in meiner Meinung. Nach dem Spiel hat Ahmed Aslan zu Mizuta gesagt, von wegen, der kommt eine halbe Stunde rein und läuft 13 Kilometer gefühlt. Und das ist ja auch das, was man positiv über Martinovic sagen kann. Er läuft und macht und rackert und schafft Platz, was okay ist in so einer Phase, wo der Erfolg da ist. Ich wüsste gerne mal, wie man ihn bewertet, wenn der Erfolg jetzt nicht so da wäre und man einfach sagt, boah, wir brauchen die Tore von Martinovic. Der ist als Stürmer geholt worden, der den Unterschied machen soll. Er hat eine gewisse Quote schon vorgewiesen in der dritten Liga. Und die zeigt er hier noch nicht. Er hatte gestern wieder nach wenigen Minuten eine Riesenchance. Man sieht, er sucht verzweifelt dieses Erfolgserlebnis. Der schießt aus jeder Lage und wenn es noch so irrsinnig manchmal ist, versucht er gerade den Abschluss zu finden. Und deshalb kann ich mir noch kein abschließendes Urteil bilden. Torgefahr geht ihm gefühlt völlig ab, macht auch die dicksten Dinger nicht. Ackert stellt sich in den Dienst der Mannschaft vorbildlich zu 100%, alles d'accord. Aber ich glaube, ihm hilft einfach, wie wir schon vor ein, zwei Wochen mal gesagt haben, dass die Mannschaft funktioniert, dass andere treffen, dass die Erfolge da sind. Wenn es aktuell nicht so laufen würde, dann würde er mit Sicherheit, denke ich, mehr Kritik bekommen, als das aktuell der Fall ist.
Siehst du auch so?
Gut zusammengefasst, mit einer Ergänzung, Christian hat es gesagt, oder du, er wurde mit Szenenapplaus verabschiedet. Hätte es zu diesem Zeitpunkt 0-1 gestanden aus Essener Sicht, hätte er keinen Szenenapplaus erhalten, so ist der Fußball. 8 Spiele, 4 Vorlagen, kein Tor. Er wurde für Tore geholt, aber er ist ein Mehrwert zu Vonic, so wie RWE jetzt spielt, weil er einfach mehr tut und macht und die anderen stärker macht. In dem Fall auch Ahmed Aslan oder auch ein Ramin Safi oder ein Lukas Brumme, alle. Also er schafft Platz. Er erinnert mich ein bisschen an Ron Berlinski, ihn besser. Ja. Weil Ron Berlinski hat wirklich vielleicht noch mehr Kilometer abgespult, aber sehr viel sinnlose Kilometer abgespult. Und Martinovic macht es durchaus mit Sinn und schafft dann Platz für Räume. Aber trotzdem, auf Strecke braucht man sich nicht zu unterhalten. Er ist jetzt nicht einer, er ist jetzt nicht als Leichtathlet geholt worden, sondern als Torjäger. Und dem Nachweis muss ja noch gerecht werden.
Kleiner Wermutstropfen in der Nachspielzeit. Tom Mustier sah die 5. gelbe Karte. Jetzt geht es ja am Mittwoch zu Viktoria Köln. Was meinst du, Christian? Wer wird ihn ersetzen?
Mit Sicherheit Torben Müsel. Man sieht ja einfach, dass Koshinat gerade sein Gerüst hat. Das sind 14 Spieler und alles dahinter fällt gefühlt auch ab, wie es auch in der Hinrunde war. Das heißt, wenn diese Spieler mit dabei sind, wird es ein bisschen schwächer. Und du hast jetzt Mizuta, Müsel als die Spieler, die immer mit als erstes reinkommen. Und das wird jetzt mit Sicherheit auch der Fall sein. Und Borat muss hier angemerkt, wie er sich vom Kopf gehauen hat kurz danach, weil er die gelbe Karte gesehen hat und einfach nur den Ball ein bisschen weggetan hat. Ist gelb, brauchen wir nicht drum rumreden. Und er hat in dem Moment gemerkt, oh Mist, das war wirklich dumm. Aber ich denke mal, Müsel wird ihn schon in dem einen Spiel ehrenvoll vertreten.
Okay, dann lass uns mal den Platz verlassen.
Top-Thema der Woche.
Ja, die Woche wurde ja wirklich abgerundet durch dieses 1-0 gegen Waldhof Mannheim. Es gab vorher einige erfreuliche Nachrichten, gleich 3 Vertragsverlängerungen mit beiden Torhütern wurde verlängert. Dazu noch mit José Enrique Rios Alonso. Christian, fass das nochmal so ein bisschen für uns zusammen und wie bewertest du diese Personalentscheidung?
Am Montag Jakob Gold.
Ich glaube, das war Mittwoch, oder?
War das Mittwoch? Ja, siehst du. Woche war lang, weil gestern war Sonntag. Ja. Okay, am Mittwoch Jakob Gold. Kurze Zeit später folgte Felix Wienand und jetzt noch mit dem Anstoß quasi veröffentlicht, offiziell von uns früher berichtet. José Rios Alonso. Ja, im Endeffekt hat es mich überrascht, dass das jetzt alles so Schlag auf Schlag ging, muss ich ehrlich sagen. Dass die alle 3 verlängern, hat es mich weniger überrascht aufgrund der letzten Wochen, wie wir die Information auch erhalten haben. Aber dass jetzt wirklich Tag für Tag eine Personalentscheidung verkündet wurde, durchaus. Aber da muss man ein Riesenlob an Rot-Weiß Essen und die Verantwortlichen sagen, weil zu diesem Zeitpunkt, wo Rot-Weiß Essen immer noch nicht zu 100% zur neuen Saison ein Drittligist sein wird, solche wichtigen Spieler mit solchen wichtigen Spielern zu verlängern, ist schon eine Kunst. Da fragt man sich vielleicht in den vergangenen Jahren oder seit Rot-Weiß Essen in der dritten Liga ist, warum denn nicht vorher so? Auch jetzt hatte ich so einen Felix Götze im Kopf oder den Cedric Harenbrock. Man hätte das doch auch irgendwie so machen können. Man verlängert mit einer Ausstiegsklausel wie bei Gold. Ich glaube, das ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass er eine Ausstiegsklausel hat. Aber zu einem Zeitpunkt im März ja zu sagen, hör mal, es geht weiter. Und was dann im Juni, Juli, August passiert, das steht auf einer anderen Karte. Das Verträge sind ja heute nicht in Stein gemeißelt. Das wissen wir alle. Das Fußballgeschäft ist verrückt. Heute geht man davon aus, dass alle 3 oder hier sage ich vor allem Jakob Golz Ja, bei Rot-Weiß Essen spielen wird ab dem 1. Juli, aber das werden wir ja dann sehen. Jakob Golz hat gestern in den Katakomben auch nochmal gesagt, wie wohl er sich fühlt, wie glücklich er ist. 6 Jahre ist unglaublich lange bei einem Verein, aber er hat auch den Zusatz gesagt, angesprochen auf diese Ausstiegsklausel, hat er gelächelt, nicht bestätigt, aber so ein Lächeln ist dann auch eine Bestätigung, sagt er.
Also richtig ausgeschlossen hat das ja nicht.
Es müsste was Großes kommen und das Paket müsste schon sehr stimmig sein, um Rot-Weiß Essen zu verlassen.
Ich fand es schon auch sehr überraschend, dass alle jetzt zum jetzigen Zeitpunkt verlängert haben. Ich bin sehr überrascht. Ich habe es jetzt nicht gedacht, habe ich auch ein paar Mal schon gedacht. Ich habe gedacht, der Umbruch könnte auch größer werden im Sommer. Zumal die Spieler in der Regel ja Sicherheit wollen. So, und die haben sie nicht zwingend gehabt vor dem Spiel jetzt. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit wieder größer geworden, dass du die Klasse hältst. Vor dem Spiel war weiterhin alles möglich. Auch kann es noch ein Mannheim-Spiel mal verlieren und dann sieht es wieder anders aus. Und dass die Spieler sich so klar positioniert haben, auch Alonso jetzt, noch wohl wissend, dass der Klassenhalt noch gar nicht so klar ist, hat mich überrascht, denn das ist jetzt so die Phase, wo Weichen gestellt werden, wo Spieler, die sich in den Vordergrund gestellt haben, ihre Angebote sondieren, bekommen und dass die sich so klar für RWE ausgesprochen haben.
Man muss
im Hintergrund schon gute Argumente gehabt haben.
Hat euch denn gerade auch die Verlängerung von Wienand überrascht? Der muss doch eigentlich spekulieren, oder? Ein Mann mit 22 Jahren, der jetzt nochmal für drei Jahre verlängert. Macht das doch nicht einfach so, oder?
Bevor ich zu Wienand komme, eine wichtige Sache. Aslan, Jasula, Martinovic, Ramin Safi, Schulz, Traulich, worauf will ich hinaus? Rios Alonso, Gold, Wienand auch, aber jetzt, Wienand ist kein Stammspieler. Alle Spieler, alle, die jetzt Verträge über den Sommer hinaus haben, werden nur bleiben, wenn Rot-Weiß Essen die Liga hält. Das zeigt ja auch, wie sauber die Mannschaft ist. Da liebäugelt keiner, manchmal 5% weniger, bin ich ablösefrei zu haben, vielleicht verdiene ich irgendwo anders dann mehr Geld, wenn wir absteigen. Die sind alle sauber. Die wollen mit diesem Verein den Erfolg haben. Die wollen jetzt die Klasse halten und dann angreifen. Und dann hat Rot-Weiß dieses Gerüst. Das muss man, glaube ich, auch so klar sagen, dass das wirklich für diese Mannschaft, für diese charakterlich starke Mannschaft spricht. Ja, und Wienand, so wie ich hörte, er war jetzt 2 Jahre auf der Bank, wird es weiter sein, wenn Jakob Golz wirklich auch den August und den September die Transferperiode überstehen sollte und nicht wechseln sollte. Aber ich lege mich mal fest, dass er sich da mit seinem Berater durchaus Gedanken gemacht hat und so habe ich es auch gehört, dass Felix Wienand dann ein Leihkandidat wäre. Er will jetzt nicht ein drittes Jahr auf der Bank sitzen und das ist wohl mit Rot-Weiß auch abgesprochen. Und wenn Golz doch gehen sollte, dann gibt es wohl dann so ein Gentleman Agreement. Du bist unsere Nummer 1. Die Ablösesumme von rund 150 bis 200.000 Euro, die dann es für Golz geben würde, würde RWE nicht reinvestieren in eine neue Nummer 1, sondern man hätte eine Nummer 1.
Ja, nun steht das Grundgerüst ja unter Vertrag für die neue Saison. Welche Hausaufgaben hat Markus Stegmann jetzt noch, Christian? Was glaubst du, was noch passiert? Vor allen Dingen, was die Personalie Lukas Brumme angeht, da gibt es ja noch ein paar andere Kandidaten, deren Verträge auslaufen. Thomas Eisfeld, Musti Kuruma, Erik Fufa, glaubst du, dass mit einem der genannten noch irgendwie verlängert wird?
Ich glaube kaum. Also Eitschberger wäre ein Wunder, der wird seinen Weg in die zweite Liga gehen. Celebi gibt es ja auch noch, der wird dann auch wahrscheinlich gehen. Ich glaube auch, dass Brumme kein...
Dumbuya.
Läuft aus.
Genau, Dumbuya läuft aus. Brumme glaube ich auch nicht, dass da irgendwie es eine Verlängerung gibt. Ich glaube, da gibt es wirklich dann die Tendenz Trennung. Und das heißt, du musst ganz speziell natürlich auf den Außenpositionen ein bisschen was machen. Du hast auch schon mal gesagt, schnell einen Innenverteidiger für Kuruma. Und dann wird der Umbruch nicht so groß ausfallen, wie ich zuerst gedacht habe. Dementsprechend hast du jetzt ein super Gerüst und musst jetzt vor allen Dingen darauf schauen, dass du in der Breite den Kader etwas stärker aufstellst. Weil wenn du wirklich irgendwann Richtung oben, Richtung zweite Liga schauen willst, dann brauchst du mehr als 14, die das Niveau halten. Und das müsste jetzt wahrscheinlich für den Sommer die vorrangige Aufgabe sein für die Kaderplaner. Denn aktuell fällst du so ab Position 14 noch ein bisschen ab. Ich glaube auch, dass ein Eisfeld nicht nochmal verlängert wird. Denn die Verletzungshistorie ist einfach wirklich zu krass aktuell geworden. Auch wenn er Verletzungen hat, dann braucht er halt ein bisschen länger als andere, bis er sich wieder davon erholt hat. Und ich glaube, dass dann nach dieser Saison da auch Schluss sein wird.
Aber Fakt ist, Christian, man kann ja schon von einem sehr, sehr guten Grundgerüst sprechen. RWE ist, wir müssen es nochmal betonen, nach der Osnabrücker Niederlage die beste Rückrundenmannschaft. Und nach 8 Spielen ist sowas ja auch kein Zufall. Wenn man die Klasse hält und dann mit viel Rückenwind in die Saison geht, kann man da schon drauf aufbauen, was fehlt dieser Mannschaft noch? Wo würdest du ansetzen oder was hörst du im Hintergrund? Woran gibt es noch?
Definitiv. Die Mannschaft zeigt, was wirklich möglich wäre, wenn sie so von Anfang der Saison zusammengestellt worden wäre. Was fehlt ja? Ja, Christian hat es eigentlich schon gesagt. Die Außen. Gehen wir jetzt vom Erfolgsfall aus, dass Rot-Weiß die Klasse hält. Eitschberger geht zurück zu Hertha. Lukas Brummer wird nicht verlängert, er verlangt einfach zu viel Gehalt, da will RWE nicht mitgehen, irgendwann ist auch vorbei. Wenn man Golds, Rios, Alonso erhöht, Wieland hat auch ein paar Euro mehr erhalten, da muss man auch irgendwo Abstriche machen und jetzt nicht jedem den Wunsch erfüllen. Da sind die Leistungen von Lukas Brummer auch ein bisschen zu schwankend, aber du brauchst diese zwei Außenverteidiger und dann hast du 9 von 11 Spielern. Trotzdem diese Außenverteidiger zu finden, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, Martin, ist nicht einfach, ne?
Weil diese Schienenspieler sind schon, ne?
Genau, natürlich. Ja. Matti Wagner kann man versuchen, nochmal ein Jahr auszuleihen, ob er dann sofort so funktioniert. Bislang, wie gesagt, tadellos der Junge, aber wenn er dann so gefragt ist, Woche für Woche mal schauen. Eitschberger hat es auch geschafft.
Aber es gibt viele Kandidaten bei so U-Teams wirklich, ne? Also du hast ja diesen Ruf jetzt erarbeitet, ne? Genau. Wagner macht die ersten Schritte, Obus, Eitschberger, perfekte Fälle, um zu sagen, hier, Jungs.
Bei uns,
Leihgeschäfte,
was bei uns möglich ist. Genau. Und,
ja, aber auch so in der Offensive musst du was machen. Marek Jansen wird kommen, wenn er die dritte Liga hält. Trotzdem musst du da noch so ein Backup haben. Wenn Jansen mal verletzt ist oder um ihn da nochmal zu kitzeln im Konkurrenzkampf, da brauchst du so einen. Und Uwe Koschnert steht ja auf diesem Brechertyp. Das hat er sich mal wiederholt und betont. Ja, und auch dahinter. Wir hatten es ja mal angesprochen im Winter an Yashin Buchama. Der Vertrag läuft in Münster aus, ist so ein Spielertyp Krieger, der macht und tut und zudem trotzdem gut am Ball ist als Straßenfußballer, der nie ein NLZ durchlaufen hat. Das wäre vielleicht mal so einer. Und da habe ich auch mal gehört, ja, dass man im Winter wohl eher lose angefragt hat, aber für den Sommer ist nochmal ein anderes Thema. Das wäre ein Essener Junge für Rot-Weiß.
Definitiv. Ja, die Voraussetzungen sind da, jetzt müssen nur noch die letzten Punkte eingefahren werden, möglicherweise schon in dieser englischen Woche. Es geht schon am Mittwochabend weiter bei der Kölner Viktoria. Der Hinweis schon mal, auch wir werden am Donnerstag natürlich nach diesem Spiel aufnehmen und eine aktuelle Folge senden. Christian, Viktoria Köln, du hast ja mit den Verantwortlichen sehr viel zu tun. Was erwartet RWE da und was erwartest du für ein Spiel?
Ja. Auf dem Platz erwarte ich so einen Derby-Charakter, obwohl es kein echtes Derby ist natürlich, Essen-Köln, 80 Kilometer. Weil diese Mannschaften, die waren sich irgendwie nie so grün und auch, die Verantwortlichen durchaus, aber jetzt hat sich ein bisschen was geändert. Uwe Koschinat, Fortuna Köln, auf der anderen Seite sitzen die sportlichen Verantwortlichen der Viktoria, Franz Wunderlich und Stefan Küsters und ich glaube, das ist auch so ein offenes Geheimnis, dass sich die drei würden sich nicht gerne, glaube ich, zusammen bei einem Mittagessen sehen und sich dazu verabreden. Da könnte es giftig hergehen. Und vielleicht war jetzt Trares Koschinat so ein bisschen an der Seitenlinie ein kleiner Vorgeschmack, ein Warm-up, was da abgehen könnte. Und auf dem Platz sehe ich jetzt Rot-Weiß natürlich als Favorit. Rot-Weiß ist im Flow, 19 von 21 Punkten geholt. Viktoria schwächelt, aus den letzten 5 Spielen nur ein Sieg, haben viele Verletzte. Paul Pörpel fällt aus, der beste Mann fällt aus, Said Elmala, 8 Tore, 5 Vorlagen, der Mann der Stunde bei der Viktoria, als es lief, der im Sommer zum 1. FC Köln gehen wird. Zudem einige grippekranke Spieler, da wollte mir die Viktoria, gerade habe ich noch vor der Aufnahme hier mit den Verantwortlichen telefoniert, natürlich noch nicht so verraten, wer ausfällt, aber sie haben Probleme und Rot-Weiß Essen könnte da wirklich schon nahezu den Sack zumachen, dann mit einem Sieg bei 39 Punkten, dann nochmal nachlegen und dann.
Ja, gute Voraussetzungen, ne? Christian. Dann geht's ja schon am Samstag weiter. Highlight-Spiel zu Hause gegen Dynamo Dresden, volle Hafenstraße. Jetzt zunächst Köln. Was erwartest du von dieser englischen Woche?
Also ich gehe davon aus, dass RWE auch mit der Favoritenrolle umgehen muss, jetzt theoretisch mal bei Viktoria Köln, weil wenn man die Verletzten-Situation sieht und die Serien, die da aufeinander prallen, jetzt hat RWE oft nicht gut ausgesehen in Köln, muss man auch dazu sagen. Aber bessere Voraussetzungen wird man eigentlich kaum kriegen. Jetzt hat man nochmal wieder das Spiel gegen Mannheim gezogen. Die Mannschaft steht, bis auf Thomas Jehm muss Koschinat eigentlich nicht wechseln. Also würde mich sehr wundern, wenn RWE jetzt einen Spannungsabfall hat und in Köln nichts holt. Also mindestens ein Zähler, der auch schon mal helfen würde. Obwohl ich tatsächlich glaube, dass sie jetzt auch so weit sind, dass sie da auch nochmal die 3 Punkte mitnehmen können. Und dann Dresden ist dann theoretisch sogar eine Zugabe. Dresden ist auch so eine Wundertüte, weiß man trotz Spitzenreiter nie so ganz genau, wie sie auflaufen, was sie machen. Und haben jetzt auch wieder in Aachen ein bisschen glücklich gewonnen. Dementsprechend ist da auch immer was möglich, denn Dresden auswärts ist jetzt auch keine Garantie für eine super Auswärtsleistung. Also wenn es 2 Punkte werden, denke ich, könnte man den Essen mit leben. Wenn man einen Sieg holt und dann 1 verliert, wäre auch völlig in Ordnung bei der aktuellen Situation. Ich traue RWE so tatsächlich zu, dass sie auch mit 4 Punkten aus dieser Woche rausgehen und dann in der nächsten Woche schon ein wenig mehr Planungssicherheit haben.
Ja, der Vorteil ist natürlich keine besonders weite Auswärtsfahrt in dieser englischen Woche. Köln geht ja dazu zwei Heimspiele. Ja. Glaubst du nicht, Christian, dass ein bisschen mehr rotiert wird, um Kräfte vielleicht einzusparen? Du hast ja die Ramadan-Geschichte angesprochen bei Ahmed Arslan und bei Ramin Safi. Glaubst du, da passiert noch was in Sachen Rotation?
Könnte ich mir vorstellen. Die Spieler haben in den Katakomben gestern auch, sowohl Golz als auch Kraulich, die zu uns geschickt wurden zu den Gesprächen, gesagt, dass es so ab der 60., 70. Minute sehr schwer war, kräftezehrend war. Und du hast ja nachher auch noch mit Ramin Safi gesprochen, der hat vor dem Spiel nur eine Banane zu sich genommen, hat man auch gesehen. Gute Leistung, wieder Vollgas gegeben, der Junge wie immer tadellose Einstellung. Aber so nach 70, 65 Minuten war er schon platt, hat man gesehen, wurde auch ausgewechselt. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass man Misuta, der wirklich da brennt, mal die Chance erhält. Auf der anderen Seite ist er, glaube ich, der hört kein Spieler gerne.
Der Edeljoker,
prädestiniert für diese Joker-Rolle.
Koshidat hat ja vor dem Spiel gegen Mannheim klar gesagt, die Kräfte reichen, also kann kein Grund sein, rotieren zu müssen, weil die Kraft nicht reicht. Jetzt ist diese Ramadan-Geschichte nochmal was anderes. Aber ansonsten ist er, glaube ich, wirklich kein Freund davon und würde am liebsten jetzt die Elf, muss er ersetzen, aber die ganze Woche durchspielen lassen und dann immer reagieren im Spiel.
Auf der anderen Seite Arslan, ich habe mich gestern gewundert, hat er relativ schnell rausgenommen. Genau, das war vielleicht dann schon so ein Vorgriff auf Viktoria Köln, halbe Stunde quasi vor Schluss raus gegen Mannheim, dafür wieder von Anfang an gegen Viktoria. Definitiv, Arslan wird er spielen. Und ja, wenn dann, wie gesagt, nur diese Personalie Safi Misuta Safi.
Genau, Müsel wird reinkommen für Mustier.
Ja, wir werden es sehen. Spannend auf jeden Fall, was gerade bei Rot-Weiß Essen passiert. Wir werden sehen, ob die Serie fortgesetzt wird am Mittwoch bei Viktoria Köln. Wie bereits angesprochen, wir werden am Donnerstag wieder aufnehmen. Schaut gerne wieder rein als Video bei YouTube, als Audio auf euren beliebten Podcast-Plattformen. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Ciao.
Tschüss. Ja.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.